Unsere Proklamation heute Morgen stammt aus 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Wie üblich beziehen wir sie auf uns persönlich. Wo Paulus euch sagt, sagen wir uns. Die Stelle ist sehr passend, da wir uns mit den Ereignissen im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn befassen werden und es hier speziell darum geht, dass wir auf sein Kommen vorbereitet sein sollen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige uns völlig und vollständig, möge unser Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der uns beruft, er wird es auch tun. Es wäre gut, wenn ihr alle daraus euer Gebet und eure persönliche Proklamation machen würdet. Wir werden es euch vorsprechen und ihr sprecht uns nach. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige uns völlig und vollständig, möge unser Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der uns beruft, er wird es auch tun.
Amen.
Nun kommen wir zu den beiden letzten großen fundamentalen Lehren, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. In dieser Lehreinheit werde ich auf die Auferstehung der Toten eingehen, in der folgenden dann auf das ewige Gericht. Wir müssen zunächst die Bedeutung des Wortes Auferstehung verstehen. Das griechische Wort, das so übersetzt wird, bedeutet aus etwas heraus auferstehen. Auferstehen heißt demnach aus dem Tod und aus dem Grab heraus aufstehen. Aus der eben zitierten Schriftstelle wurde deutlich, dass der Mensch aus drei Elementen besteht: Geist, Seele und Leib. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es der Leib ist, der stirbt, und dass es der Leib ist, der auferweckt werden wird. Geist und Seele brauchen nie auferweckt zu werden, weil sie nie sterben werden. Wir sprechen hier also von der Auferstehung des Leibes. Das ist ganz wichtig. Ich möchte mich heute Vormittag unter anderem damit beschäftigen, was der Bibel zufolge mit einem Menschen nach seinem Tod geschieht. Ich habe festgestellt, dass diese Frage praktisch jeden interessiert. Unabhängig von Nationalität oder Kulturkreis möchte jeder Mensch gerne wissen, was nach dem Tode mit ihm geschieht. Die Bibel beschreibt dies sehr klar. Ich werde versuchen, euch dieses biblische Bild vor Augen zu malen und euch dann zeigen, wie es mit der Auferstehung in Bezug steht. Was Jesus zu dieser Thematik sagt, finden wir in Lukas 16, Verse 22 bis 26. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Stelle nie als Gleichnis bezeichnet wird. Im Zusammenhang mit dieser Begebenheit spricht niemand von einem Gleichnis. Wir beginnen mit Lukas 16, 19. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, voller Geschwüre, und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater Abraham, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Die Erfahrung zeigt, wie wahr das ist. Jene, die schon Mose und den Propheten nicht geglaubt hatten, erkannten selbst da nicht, was geschehen war, als Jesus von den Toten auferstand. Das ist ein sehr ernster Gedanke. Manchmal erwarten wir ein gewaltiges, übernatürliches Wirken Gottes und sagen: Wenn so etwas geschieht, dann bin ich überzeugt. Doch Gott sagt: Ihr habt mein Wort, mehr braucht ihr nicht. Wenn ihr es glaubt und ihm gehorcht, wird es euch bis zum Ende durchtragen. Ich möchte euch auf 5 markante Gesichtspunkte hinweisen, die man dieser Geschichte vom reichen Mann und Lazarus entnehmen kann. Erstens, die Persönlichkeit der Menschen hatte über den Tod hinaus Bestand. Der reiche Mann war immer noch ein reicher Mann. Lazarus war immer noch Lazarus. Keiner verlor seine Identität. Manche Leute lehren, nach dem Tode würde alles vergehen und nichts bliebe mehr übrig. Das ist unbiblisch. Nach dem Tode behalten wir die Persönlichkeit, die wir zu Lebzeiten hatten. Zweitens, die Personen konnten einander erkennen. Der reiche Mann erkannte Lazarus und Abraham. Lazarus erkannte seinerseits den reichen Mann. Drittens, die Personen erinnerten sich an ihr Leben auf Erden. Sowohl der reiche Mann als auch Lazarus erinnerten sich an ihre Lebensumstände vor ihrem Tod. Viertens, die Personen waren sich ihrer aktuellen Situation. Der reiche Mann litt Qualen, seine Zunge brannte wie Feuer. Lazarus saß friedvoll und getröstet in Abrahams Schoß. Fünftens, es gab eine absolute Trennung zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Jedem von ihnen wurde ein bestimmter Platz zugewiesen und keiner konnte von seinem Platz zu dem des anderen gehen. Ich wiederhole diese 5 Punkte, weil sie sehr, sehr wichtig sind und vielen Theorien widersprechen, die heutzutage die Runde machen. Erstens, die Persönlichkeit bestand weiter. Niemand verlor seine Identität. Zweitens, die Personen erkannten einander. Drittens, sie erinnerten sich an ihr Leben auf Erden. Viertens, sie waren sich ihrer aktuellen Situation nach dem Tod bewusst. Fünftens, es gab eine absolute Trennung zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Jesus zog durch seinen Tod und seine Auferstehung einen Schnitt durch die Menschheitsgeschichte. Deshalb widerfährt den Seelen, die vorher starben, etwas anderes als jenen, die nachher sterben. Der Tod und die Auferstehung Jesu bewirken im Endeffekt einen Wandel im gesamten Universum. Das war das folgenschwerste Ereignis in der Geschichte des Universums und hatte immense Auswirkungen auf das Schicksal aller Verstorbenen. Zunächst die erste Frage: Was geschah mit den Toten vor dem Tod Jesu? In dieser Geschichte vom reichen Mann und Lazarus lasen wir bereits, dass alle verstorbenen Seelen an einen Ort kommen, der auf Hebräisch Sheol und auf Griechisch Hades heißt. Das griechische Wort Hades heißt wörtlich unsichtbare Welt. Somit kamen alle, ob sie nun gerecht oder ungerecht waren, in diese unsichtbare Welt namens Hades oder Sheol. An diesem Ort befanden sich die verstorbenen Seelen. Es gab jedoch zwei völlig voneinander getrennte Bereiche für die Gerechten und die Ungerechten. Und beachtet, dass jedermann entweder ein Gerechter oder ein Ungerechter war. Ich sagte ja bereits gestern, dass es kein Zwischending gibt. Man kann nicht halb gerecht und halb ungerecht sein. Am Ende musst du auf einer der beiden Seiten stehen. Die Seite der Gerechten heißt Abrahams Schoß. Das bedeutet wohl, dass Abraham, der Vater aller Gläubigen, sie dort willkommen hieß und tröstete. So verstehe ich das. Was geschah mit Jesus nach seinem Tod? Jesus war ganz und gar Mensch. Auch er bestand aus Geist, Seele und Leib. Wir finden jeweils eine Aussage über jede dieser drei Komponenten. In Lukas 23, 46 lesen wir, was mit dem Geist Jesu nach dessen Tod geschah. Lukas 23, 46. Es heißt, und Jesus rief mit lauter Stimme. Und ich glaube, das, was er ausrief, war, es ist vollbracht. Und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Er starb, er verschied. Sein Geist wurde dem Vater übergeben. Es gibt Dinge, die ich nicht erklären kann. Ich kann Dinge aufzeigen, aber manchmal kann ich euch keine weiteren Erklärungen liefern. Was geschah mit der Seele Jesu? Als Petrus zu Pfingsten predigte, zitierte er Psalm 16 als eine Erfahrung, die Jesus und nicht der Psalmist David gemacht hatte. Er sagte in Apostelgeschichte 2, David hätte in Psalm 16 Folgendes über Jesus gesagt. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du dem Sheol nicht lassen. Die Seele Jesu ging also an diesen Ort der verstorbenen Seelen hinab. Dieselbe Aussage finden wir in 1. Petrus 3, 18 bis 19.
In 1. Peter 3, 18 and 19. 1. Peter 3, 18 and 19.
Denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Jesus ging also in den Hades hinunter. Ich kann euch nicht alle Einzelheiten erklären, aber ich kann euch sagen, was die Bibel sagt. Jesus proklamierte. In dieser Übersetzung heißt es, er hätte gepredigt. Doch eigentlich steht hier das Wort proklamieren. Er hat also nicht notwendigerweise das Evangelium gepredigt, sondern etwas proklamiert. Ich vermute, dass er Folgendes proklamierte. Ab sofort bin ich der Herrscher über diesen Ort. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ihr seid mir für alles rechenschaftspflichtig, was ab jetzt geschieht. Das ist nur meine Theorie. Vielleicht irre ich mich auch. Der Leib Jesu wurde ins Grab gelegt. In Johannes 19,40 folgende lesen wir, was nach dem Kreuzestod Jesu geschah. Johannes 19,40 und 42. Also nahmen sie den Leib Jesu und banden ihn samt den Spezereien in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Man wickelte eine Leiche in leinene Tücher ein und gab eine große Menge Spänen bzw. Gewürze dazu, weil bei der Verwesung der Leiche ein strenger Geruch entstehen würde. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus. Wir brauchen nicht weiter zu lesen. Wir lasen auch bereits, wie die Apostel und die Frauen nach der Auferstehung Jesu zum Grab gingen. Sie alle wussten, wo seine Leiche beerdigt worden war, aber sie fanden ihn nicht. Fassen wir kurz zusammen, was der Person Jesu nach seinem Tod widerfuhr. Er übergab seinen Geist dem Vater. Seine Seele stieg hinab in den Hades, wo er proklamierte und vielleicht noch vieles andere tat. Und sein Körper wurde ins Grab gelegt. Doch bei der Auferstehung war seine Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit wieder vereint. Er war wieder eine vollständige Person aus Geist, Seele und Leib. Der Tod und die Auferstehung Jesu hatten Auswirkungen auf das gesamte Universum. Er bestimmte, was von nun an den Menschenseelen nach dem Tod widerfahren sollte. Seit der Auferstehung Jesu ist die Bestimmung des Gerechten nicht mehr der Hades. Vielmehr hat er nun eine andere, viel herrlichere Bestimmung. Ich möchte das anhand von zwei Beispielen veranschaulichen. In Apostelgeschichte 7,57 lesen wir, wie Stephanus gesteinigt wurde und bereits dem Tode nahe war. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn, Stephanus, los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er wusste, dass sein Geist direkt zu Jesus gehen würde. Das ist die Veränderung, die der Tod und die Auferstehung Jesu bewirken. Und niederknähend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Weil Stephanus das betete, konnte Saulus von Tarsus gerettet werden. Hätte Stephanus ihn nicht von seiner Schuld freigesprochen, hätte er nie gerettet werden können. Ein wunderschöner Gedanke. Ich möchte auf jeden Fall unterstreichen, dass der Geist jedes echten Christen, der im Blut Jesu gereinigt worden ist und treu für Gott lebt, nach seinem Tod direkt zu Jesus geht. Paulus erwähnt dies auch in Philipper 1. Er sagt, er wisse nicht, wofür er sich entscheiden solle. Soll er hier auf Erden weiterleben oder zu Jesus gehen? Seine Worte lauten, Philipper 1, 23, ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Paulus hatte demnach die absolute Zuversicht, dass er zum Zeitpunkt seines Todes bei Christus sein würde. Das ist einer der großen Veränderungen, die der Tod und die Auferstehung Jesu bewirkt haben. Es geschieht jedoch noch etwas anderes. Einiges von dem kann ich euch sagen, aber ich kann euch keine Einzelheiten nennen, weil ich sie nicht weiß. Die verstorbenen Seelen der Gerechten, die in Abrahams Schoß waren, wurden befreit. Das können wir in Epheser 4 nachlesen. Hier wird Psalm 68 zitiert und auf die Auferstehung Jesu Bezug genommen.
And it's speaking about the resurrection of Jesus.
Deshalb nahm er, als er in die Höhe hinaufstieg, die Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Viele Bibelkommentatoren und auch ich verstehen die Formulierung, er nahm die Gefangenschaft gefangen so, dass er die Seelen der verstorbenen Gerechten befreite und sie zu sich in den Himmel mit hinaufnahm. Versteht ihr? Sie konnten erst dann befreit werden, nachdem die Strafe für die Sünde de facto beglichen worden war. Gott nahm sie als Gerechte an, weil sie an ein Opfer geglaubt hatten, das noch nicht gebracht worden war. Sie schauten nach vorne auf das verheißene Opfer. Doch solange dieses Opfer, das Opfer Jesu am Kreuz, noch nicht gebracht worden war, konnten sie nicht befreit werden. Doch nachdem Jesus sich geopfert hatte, stieg er hinab in den Hades und nahm sie, wann und wie auch immer, mit sich. Das glaube ich zumindest. Sie waren Gefangene des Todes gewesen, doch Jesus nahm die Gefangenschaft gefangen. Sie wurden demnach Gefangene Jesu und Gefangene der Gerechtigkeit, was für mich eine begeisternde Vorstellung ist. Der nächste Punkt ist sehr, sehr wichtig. Die Auferstehung Jesu ist die Garantie für unsere Auferstehung. Natürlich unter der Voraussetzung, dass wir voll und ganz Jesus hingegeben sind. In Kolosser 1, Vers 18 spricht Paulus wiederum über die Auferstehung Jesu und sagt, und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Jesus ist also das Haupt und wir Gläubigen sind der Leib und er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang oder den ersten Platz habe. Er ist also der Erstgeborene aus den Toten. Er ist das Haupt einer völlig neuen Schöpfung. Er ist das Haupt eines neuen Geschlechts, des Gottmenschgeschlechts, in dem sich das Wesen Gottes und das Wesen des Menschen in einer Person vereinen. Er ist das Haupt des Leibes, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Die Auferstehung wird mit einer Geburt aus dem Tod heraus verglichen. Das ist so ein herrliches Bild. Welcher Teil des menschlichen Körpers kommt bei einer Geburt normalerweise als erstes? Der Kopf. Und wenn der Kopf kommt, was weiß man dann? Dann weiß man, dass der Rest des Körpers als nächstes folgt. Deshalb ist die Auferstehung Jesu die Garantie dafür, dass sein Leib ihm bei der Auferstehung folgen wird. Die Auferstehung Jesu in seinem Leib ist außerdem ein Modell für unsere Auferstehung. Ich hoffe, dass euch das begeistert. Wenn nicht, kann ich euch dies offenbar nicht vermitteln. Paulus sagt in Philipper 3, 20 bis 21, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Das gilt für all jene von uns, die von neuem geboren sind und ihr Leben Jesus hingegeben haben. Wir leben hier auf Erden, wir sind Bürger eines Landes hier auf Erden, doch unser eigentliches Bürgerrecht ist im Himmel. Wenn du Bürger eines Landes bist, dann musst du einen Pass dieses Landes haben. Deshalb haben wir auch einen Pass, das Blut Jesu. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland sehnsüchtig erwarten. Es ist demnach ein Kennzeichen eines echten Christen, dass er sehnsüchtig auf den Heiland wartet. Dann heißt es, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wenn ich euch eine ganz wörtliche Übersetzung dieses Verses vorlese, wird ein Punkt ganz besonders klar. Er wird unseren Leib der Demütigung umgestalten, damit er seinem Leib der Herrlichkeit gleichgestaltet werde. Du bist dir dessen vielleicht nicht bewusst, doch du und ich, wir leben in einem Leib der Demütigung. Die Sünde hat uns gedemütigt, gleichgültig, wie wohlhabend oder gesund du bist. Der Körper, in dem du lebst, hat bestimmte Eigenschaften, die dich permanent permanent daran erinnern, dass du ein Sünder bist. Du isst die herrlichsten Speisen und trinkst jeden Wein, den du willst. Doch früher oder später musst du auf die Toilette gehen und deine Blase und deinen Darm entleeren. Gleichgültig, wie wohlhabend oder würdevoll oder angesehen du bist, du hast einen Leib der Demütigung. Du kannst dir die schönsten Sachen anziehen, doch wenn du aktiv wirst und Energie verbrauchst, was geschieht dann? Du fängst an zu schwitzen. Du hast einen Leib der Demütigung. Es war Gottes Absicht, dass jeder von uns durch seinen Körper permanent daran erinnert wird, dass wir aufgrund unserer Sünde in einem Zustand der Demütigung leben. Doch Jesus wird diesen Leib der Demütigung verändern und dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestalten. Ist das nicht aufregend? Dieser Körper wird umgestaltet werden. Wir werden uns später mit einigen Details dieser Umwandlung beschäftigen. In diesem Zusammenhang vorab nur einen wichtigen Gedanken. In 1. Johannes Kapitel 3 sagt Johannes, Verse 2 und 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Mit anderen Worten, wir haben den Leib, den wir haben werden, noch nicht gesehen. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn Jesus offenbar wird und wir ihn sehen, wird unser Leib umgewandelt und seinem Leib gleichgestaltet werden. Achtet bitte auf den nächsten Vers, denn es ist sehr wichtig. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Du sagst vielleicht, du würdest auf die Auferstehung hoffen. Und es ist nicht meine Aufgabe, mit dir zu debattieren. Doch wenn du wirklich hoffst, gibt es auch eine praktische Seite. Du tust etwas, du reinigst dich. Wer ist der Maßstab der Reinheit? Jesus. Wie er rein ist. Doch wenn du sagst, du würdest dich auf die Auferstehung freuen, ich jedoch keinen Beweis dafür sehe, dass du dich reinigst, dass du danach strebst, immer reiner und heiliger zu werden, dann sage ich, dass du vielleicht einem Selbstbetrug zum Opfer gefallen bist. Du freust dich nicht wirklich darauf. Du sagst das nur so in deinem religiösen Jargon. Ich lese diesen Vers noch einmal. Das ist das Kennzeichen jedes Christen, der sich aufrichtig auf diese Umgestaltung des Leibes, der Demütigung, in den Leib der Herrlichkeit freut. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn, Jesus, hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Sieht man dieses Kennzeichen an dir? Ist es offensichtlich in deinem Leben, dass du wirklich die Wiederkunft Jesu erwartest? Unser Körper wird wie der Körper Jesu sein. Wir lesen in den Evangelien, dass er nicht an Zeit und Raum gebunden war. Er konnte in den Himmel auffahren und wieder herunterkommen. Er konnte bei geschlossenen Türen ein Zimmer betreten. Er konnte sich dem einen Menschen in dieser, dem anderen in jener Form zeigen. Er hatte, wenn man das so sagen darf, einen flexiblen Körper. Ich glaube, dass wir einen ähnlichen Körper haben werden. Oft wird gefragt, wie wird dieser Körper aussehen? Paulus befasst sich in 1. Korinther 15, Vers 35 bis 38 mit dieser Frage.
Verses 42 through 44. I'm sorry. Verse 35 through 38.
Verse 35 bis Vers 38. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Sicher haben sich das die meisten von uns schon gefragt.
Foolish one.
Du Tor, Paulus sagt das, nicht ich. Was du sähst, wird nicht lebendig, es sei denn, es stirbt. Dann bringt er dieses Beispiel vom Samen. Und was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Hier werden zwei Dinge miteinander kombiniert, Kontinuität und Veränderung. Wenn du einen Apfelkern in die Erde setzt, bekommst du einen Apfel und keinen Orangenbaum. Das Wesen des Samens bestimmt das Wesen des Lebens, das aus ihm hervorgehen wird. Es besteht demnach eine Kontinuität. Aber es gibt auch eine Veränderung, denn der Apfelbaum, der aus dem Apfelkern wächst, erinnert überhaupt nicht mehr an den Kern. Es gibt also einerseits eine Kontinuität, du wirst derselbe bleiben. Andererseits vollzieht sich eine gewaltige übernatürliche Veränderung. Was du säst, bestimmt darüber, was aufgeht. Dennoch ist das, was aufgeht, völlig anders als das, was gesät wurde. Unser Leib wird also bei unserer Beerdigung wie ein Same in die Erde gesät. Derselbe Körper wird wieder herauskommen, aber er wird eine ganz andere Art Körper sein. Das ist wirklich sehr anschaulich. Man kann über einen Samen wirklich nur staunen. Ich habe da oft den Kern einer Wassermelone vor Augen. Wenn man diesen kleinen schwarzen Kern in die Erde steckt, wer würde da glauben, dass so eine prächtige, runde Melone daraus wachsen wird? Es ist immer wieder ein Wunder. Jedes Mal, wenn wir säen, pflanzen wir ein Wunder. Und dieses Wunder soll uns an die Auferstehung erinnern. Jesus unterstrich mit Nachdruck, dass er bei der Auferstehung denselben Leib hatte wie bei der Kreuzigung. Gehen wir zu Lukas Kapitel 24. Als er das erste Mal erschien, hatten die Jünger alle Angst vor ihm. Sie konnten nicht glauben, was geschehen war. Jesus sagte zu ihnen in Lukas 24, 38 bis 39, als er ihnen nach der Auferstehung erschien. Was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. An seinen Händen und Füßen zeigte er ihnen die Wundmale, den Beweis seiner Kreuzigung. Er wollte ihnen unbedingt klar machen, dass es trotz der Verwandlung noch derselbe Körper war. In Johannes 20 finden wir einen weiteren Bericht von der Auferstehung Jesu. Hier heißt es,
there's a further record of the resurrection of Jesus.
It says, Jesus kam und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Das ist der traditionelle Gruß im Nahen Osten. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Warum tat er das? Um ihnen zu zeigen, dass es derselbe Körper war, den sie am Kreuz hängen sahen. Thomas war bekanntlich nicht dabei und sagte, wenn ich nicht seine Hände und seine Seite sehe und meine Hand nicht in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Jesus erschien ihnen eine Woche später noch einmal und sagte zu Thomas, Vers 27, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Das heißt, dass die Wunde noch so offen war, dass Thomas seine Hand hineinlegen konnte. Das ist sehr wichtig, denn wenn du auferstehst, wirst du keinen neuen Körper bekommen. Du wirst einen anderen Körper haben, aber es wird derselbe sein wie jetzt, nur verwandelt. Paulus zufolge gibt es fünf Unterschiede zwischen unserem Auferstehungsleib und unserem jetzigen Leib. Wir lesen dazu 1. Korinther 15, Verse 42 bis 44 und 52 bis 53. Dann lesen wir diese Verse.
And 52 and 53.
So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Das ist schwer zu verstehen. Leider hilft uns die Übersetzung auch nicht viel. Das ist ein Übersetzungsproblem und jede Übersetzung scheint dasselbe Problem zu haben. Das griechische Wort hier lautet Psychikos, was sich direkt vom Psyche, dem griechischen Wort für Seele, ableitet. Es gibt nur eine vernünftige Übersetzung dafür, und zwar seelisch. Es wird gesät ein seelischer Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. So wird die Unterscheidung zwischen Geist und Seele deutlich. Einige Sprachen, wie das Dänische, Schwedische und Deutsche, haben das Wort seelisch. Und auch das Englische bräuchte dieses Wort, um richtig darstellen zu können, was die Bibel lehrt. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 14, ein seelischer Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. In den meisten Übersetzungen steht jedoch ein natürlicher oder fleischlicher Mensch und so weiter. So wird diese ungemein wichtige Unterscheidung zwischen seelisch und geistlich verwischt. In der eben gelesenen Stelle heißt es jedenfalls, es wird gesät, das heißt beerdigt, ein seelischer Leib. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich euch das erklären kann. Ich weiß, was es heißt. Vielleicht könnte man es so sagen. In unserem jetzigen Körper trifft die Seele die Entscheidungen. Wenn ich durch die Tür gehen will, sagt meine Seele, wir gehen durch die Tür und die Beine gehorchen. Unser Geist ist deshalb in gewisser Hinsicht von der Seele abhängig. Erinnert ihr euch, was David zu seiner Seele sagte? Lobe den Herrn. Komm, beweg dich. Der Geist wollte den Herrn loben, doch die Seele reagierte unwillig darauf. Offensichtlich verhielt es sich so, unser Geist muss unsere Seele anspornen, damit wir das Richtige tun. Wir wissen, dass wir den Herrn preisen sollen, doch unsere Seele ist unwillig. Deshalb müssen wir sie anspornen. Vielleicht befriedigt euch diese Erklärung nicht, doch mehr kann ich euch nicht bieten. Wenn der Leib auferweckt wird, wird es ein geistlicher Leib sein. Der Geist wird direkte Kontrolle über den Körper haben. Wie? Ich weiß es nicht. Vor vielen Jahren, als meine erste Frau noch lebte, gab es in Dänemark einen Friseur, einen ganz einfachen Mann, der eines Tages erzählte, ich hatte einen Traum. Ich hatte irgendwie einen anderen Körper und ich musste nur dorthin zeigen, wo ich hingehen wollte. Wenn ich nach oben gehen wollte, zeigte ich nach oben und ich ging nach oben. Wenn ich nach rechts gehen wollte, zeigte ich nach rechts. Wenn ich nach links gehen wollte, nach links. Mein Körper ging dorthin, wo ich hinzeigte. Das ist meines Erachtens ein geistlicher Leib. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Du musst dich nicht mehr mit der Seele herumschlagen, um deinen Körper dazu zu bringen, dass er tut, was du willst. Dein Geist wird die Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob ihr das akzeptiert oder nicht. Mehr kann ich euch nicht anbieten. Gehen wir noch weiter zu den Versen 52 und 53, wo es heißt, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Das Verwesliche ist der Verwesung preisgegeben, das Sterbliche dem Tod. Wenn man nun die Verse 42 bis 44 und 52 bis 53 zusammen betrachtet, erkennt man 5 konkrete Veränderungen an unserem Leib. Von Verweslichkeit zu Unverweslichkeit. der Verwesung preisgegeben, nicht mehr der Verwesung preisgegeben, von Sterblichkeit zu Unsterblichkeit, dem Tod unterworfen, nicht mehr dem Tod unterworfen, von Unehre zur Herrlichkeit. In gewisser Hinsicht ist doch jeder, der ins Grab gelegt wird, sehr bedauernswert. So werden wir beerdigt. Doch wenn wir auferstehen, stehen wir in Herrlichkeit auf. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Und es wird, wie gesagt, ein seelischer Leib gesät und ein geistlicher Leib auferweckt.